Lasst uns jetzt still werden und gemeinsam aus Gottes Wort lesen. Und ich lese aus Daniel 6, die Verse 8 bis 14. Es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es soll ein königlicher Befehl geben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Darum, o König, wolltest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Und so ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie und betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betet und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach, das ist wahr und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer deiner Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tage. Amen. Bruder Schwarzfischer.
Ich möchte euch auch alle noch mal ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, immer hier zu sein in Wächtersbach. Freue mich, dass ich heute hier sein kann, weil ich vor 2 Wochen an Corona erkrankt war und deswegen meiner eigenen Jahresversammlung gar nicht persönlich beiwohnen konnte. Bin aber ganz gut über den Berg. So ein paar Sachen habe ich zurückbehalten. Zum Beispiel höre ich gar nicht gut. Wenn ihr also nachher nach dem Gottesdienst kommt und sagt, was hast du denn gepredigt, werde ich sagen, ich habe es auch nicht gehört, keine Ahnung. Ich würde gerne beten und dann in diesen Text einsteigen, den Alexander gerade für uns vorgelesen hat. Herr Jesus Christus, beeindruckender Text, oder? Ein Text, der uns auch schon irgendwie anspricht. Und jetzt könnten wir da dran gehen und fragen, was kann ich denn daraus lernen? Und das ist sicherlich eine gute Frage. Aber vielleicht willst du gar nicht nur unseren Kopf ansprechen, sondern vielleicht willst du unser Herz ansprechen. Vielleicht geht es gar nicht so sehr um Lernen und mehr um Leben. Das dann zu sein, was du uns vorstellst. Und so will ich dich bitten, Herr, um deinen Heiligen Geist. Sei du jetzt hier, Herr, und öffne die Kanäle in unser Hirn, in unser Herz, in unsere Hände. Überall da, wo dein Wort gebraucht wird. Amen. Die meisten von euch wissen, ich bin Pastor in Frankfurt und bin da in einer Gemeinde, die relativ viele Nationalitäten hat. Und diese vielen Nationalitäten bringen viele Namen mit sich, die mir mal mehr und mal weniger geläufig sind. Ich kann mir manches besser merken und manches schlechter. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass wir in unserer Gemeinde einen Daniel haben. Daniel Radowski, in Deutschland geboren und aufgewachsen. Wir haben auch Daniel Aragon, der ist in Peru geboren. Und wir haben Daniele Lipuma, Sizilianer. Also schon irgendwie interessant, dass ein Name Menschen in ganz unterschiedlichen Kulturen so angesprochen, eine Person Menschen in ganz unterschiedlichen Kulturen so angesprochen hat, dass sie sagten, da ist irgendetwas, das möchte ich gerne meinem Kind mitgeben. Ganz egal, ob es in Peru, in Deutschland, auf Sizilien ist, da ist etwas, was Menschen von Daniel lernen können in jeder Kultur. Und da wollen wir ein bisschen reinschauen. Ich habe extra keine Geschichte gewählt, die wir normalerweise mit Daniel verbinden. Das ist ja die ganz berühmte Geschichte, die sich an diese anschließt, Daniel in der Löwengrube. Denn Daniel wird tatsächlich bestraft. Der König, der ihn eigentlich retten will, kann das nicht, weil er an sein eigenes Wort gebunden ist. Und Daniel fällt in die Löwengrube. Eine ganz, ganz bekannte Geschichte in unserer Kita, die wir bei uns im Haus haben, wird die oft erzählt und die Kinder kennen die und finden die toll. Aber auch nicht die Geschichte von der Schrift an der Wand. Auch eine ganz bekannte Geschichte. Ich habe eine Geschichte gewählt, die so ein bisschen auch in das Alltagsleben von Daniel hineinspielt. Also in sein tägliches Leben. Ich will euch ein bisschen mit reinnehmen und einige Sachen einfach über Daniel sagen. Vieles werdet ihr kennen, aber um uns noch mal so ein bisschen in diese Geschichte hineinzuführen. Also Daniel, wahrscheinlich geboren in Jerusalem, gehörte zu einer wohlhabenden jüdischen Familie. Das können wir daraus ableiten, dass die Babylonier, die Jerusalem erobern, die oberen 10.000 sozusagen in die Gefangenschaft geführt haben. Daniel war dabei, also er muss jemand gewesen sein, der einen gewissen Status hatte, mindestens seine Familie hatte einen gewissen Status, denn er war noch sehr, sehr jung, als er von Jerusalem weggebracht wurde. Babylonier überfallen Jerusalem, brennen den Tempel nieder, nehmen die oberen 10.000 gefangen und bringen sie nach Babylon. Und da beginnt eigentlich das Buch Daniel. Es beginnt mit einem jungen Mann, der seiner Wurzeln beraubt worden ist und sich plötzlich nach einem traumatischen Kriegserlebnis, nachdem seine Heimatstadt zerstört worden ist, in einem anderen Land wiederfindet. Ein junger Mann aus einer wohlhabenden Familie, der plötzlich Sklave ist. Ein junger Mann, der einen Namen hatte in Jerusalem, und dem plötzlich sein eigener Name weggenommen wird, der nicht mal seinen Namen behalten kann. Eine krasse Geschichte. Eine krasse Geschichte. Das Buch Daniel schaut nicht so sehr auf das Schicksal Daniels. Das Buch Daniel geht in eine andere Richtung und es fragt, da ist dieser Mensch, dem so viel weggenommen worden ist, was behält er eigentlich? Und vielleicht ist das eine Frage, die in der einen oder anderen Form auch an uns gestellt wird, in unserem Leben. Manches wird uns ja weggenommen. Also allein das Alter bringt es mit sich, dass wir nicht mehr alles festhalten können, was wir mal hatten. Und natürlich können wir dem nachtrauern. Und ich trauere vielen Dingen nach. Aber Gott stellt mir eine andere Frage. Er stellt mir die Frage, was hältst du fest? Und was gibst du auf an den Dingen, die du noch hast? Und diese Frage wird Daniel gestellt. Da ist dieser junge Mann und er weiß, seine einzige Möglichkeit zu überleben, gut zu überlegen und zu überleben ist, sich anzupassen. Also die Sprache zu lernen, die Kultur zu lernen, zu verstehen, wie in diesem Palast, der voller Intrigen ist, wo jeder auf den anderen guckt und keinen hochkommen lassen will, über den eigenen Status hinweg. Die einzige Möglichkeit, das zu überleben, ist, sich anzupassen. Und wieder stellt das Buch Daniel die Frage, in all diesem Anpassen, das wir auch täglich tun müssen, wir können nicht so leben, wie wir gerne wollen, auch nicht so als Christen, wie wir gerne wollen. Was halte ich aber fest? Hier kommen wir in so eine Situation. Da wird diese Frage gestellt. Die Beamten des Königs merken, da ist jemand jung, gut aussehend, klug, der überholt mich möglicherweise. Das will ich nicht. Also wo kommen wir da hin, wenn hier die Fremdlinge, die auf einmal überall, nee, das machen wir mal nicht mit. Und was sie machen ist, sie bauen eine Falle auf. Also es ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie den König besonders ehren wollen mit dieser Idee, dass man nur noch an ihn Bitten richten darf für 30 Tage, dass man nur noch zu ihm beten. Sie wollen den König ja nicht ehren. Sie wollen Konkurrenten zerstören. Und die Idee, die sie haben, ist, wie kriegen wir den Daniel? Den kennen wir jetzt, wir wissen, wie der tickt. Welche Falle können wir aufbauen, in die er todsicher reintappt? Und sie sagen, so können wir das machen. Daniel wird niemals im Leben dieses Gebot halten. Er wird niemals im Leben zu jemand anderem beten als zu seinem Gott. Er wird sich niemals niederwerfen vor den König und ihn anbeten. Das ist unsere große Chance. Sie gehen zum König, machen ihm diesen Vorschlag und der König, wie das manchmal so ist, wenn man in einer Position ist, übersieht gar nicht die Tragweite eines solchen Entschlusses. Es wird nämlich gesagt im Buch Daniel, dass er den Daniel eigentlich mag. Er möchte gar nicht, dass dem irgendwas, aber er denkt in dem Augenblick überhaupt nicht an den Daniel. Er sagt, ja, das klingt eigentlich gut, alle fallen vor mir nieder und beten mich an. Da habe ich jetzt eigentlich nichts dagegen, 30 Tage, ja, absehbar, kann man mal machen. Und so erlässt er dieses Gesetz. Okay. Das ist so ein Punkt, wo ich ins Nachdenken komme. Wo falle ich um? Wovor knie ich? Aufgrund meiner Persönlichkeit? Harmoniebedürftig? In Situationen, wo ich oft nicht weiß, wie ich damit umgehe? Wo gehe ich Kompromisse ein? Wo falle ich? Eigentlich im Grunde genommen die Frage, die das Buch Daniel stellt. Was lässt du los und woran hältst du dich fest? Ich will einen kurzen Einschub machen. Ist es euch vielleicht aufgefallen? Jesus wird in der Wüste genauso versucht. Der Teufel fordert genau das Gleiche von Jesus, wie es die Beamten des Königs von Daniel fordern. Wirf dich vor mir nieder und bete mich an. Wirf dich vor mir nieder und bete dich. Dann werde ich dir dein Leben schenken, alle Reichtümer dieser Welt zu Füßen legen. Das ist schon eine Frage, oder? Also, wovor werfe ich mich nieder? Ich will euch einfach nur ein paar Beispiele geben. Als meine Frau mit unserer ältesten Tochter schwanger war, das war ja im letzten Jahrtausend, waren auch so diese Geschlechtserkennungen noch nicht so ausgeprägt, aber natürlich war jeder daran interessiert. Und es gab auch in der Gemeinde in Hanau, das will ich jetzt nur mal einflechten, auch ein paar wirkliche Spezialistinnen, die konnten an der Bauchform erkennen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Runder Bauch, glaube ich, war Mädchen und spitzer Bauch war Junge. Es kann aber auch andersrum gewesen sein, keine Ahnung. Also die fragten uns jedenfalls, Junge oder Mädchen. Und wir sagten, keine Ahnung. Und dann sagten, ist ja auch egal, Hauptsache gesund. Alter Falter, Hauptsache gesund. Das ist die Hauptsache. Aber so ticken wir, also so tickt diese Gesellschaft. Hauptsache gesund. Ein ganz hoher Wert. Leute machen alles Mögliche oder Unmögliche, um gesund zu sein, zu werden, zu bleiben. Es ist ein Ideal, etwas, vor dem wir uns niederwerfen. Hauptsache gesund. Biblischer Unterricht. Einmal die Woche treffen wir uns mit Kids, die sind so zwischen 12 und 15. Und natürlich sind wir daran interessiert, weil die auch aus unterschiedlichen Gemeinden kommen, dass die relativ regelmäßig teilnehmen, damit so eine Gruppe zusammenwachsen kann. Die Nummer eins Ausrede, die durchgewunken wird, ist: Ich kann nicht kommen, ich muss was für die Schule tun. Das ist die Nummer eins Ausrede und das zieht sich durch alle Altersstufen. Ich kann leider diesen Kreis nicht weiterleiten, ich habe so viel auf Arbeit. Ich kann leider dieses nicht, weil ich bin beruflich so eingespannt. Ich sage, und ich habe als Pastor leicht reden, das ist mir völlig bewusst. Das ist mir völlig bewusst und ich verdiene es auch, wenn mich Leute zurechtweisen. Aber ich sage trotzdem, es ist ein Gott. Es ist ein Gott. Bildung, Beruf, Karriere, gar nicht, was man immer so als Pastor predigt, das größere Auto haben als der Nachbar. Nein, aber dieses Gefühl, ich werde gebraucht. Dieses Gefühl, ich bin wichtig, ich mache einen Unterschied. Da ist man bereit, so viel unterzuordnen. Und ich glaube, dass es nicht gut ist. Es gibt so viele Hauptsachen in unserem Leben. Hauptsache gesund. Hauptsache glücklich. Wir sind eine Gesellschaft, die völlig irre ist mit Glück. Ich mache Politik verantwortlich für mein Glück. Ich mache meinen Ehepartner verantwortlich für mein Glück. Ich mache meinen Gott verantwortlich für mein Glück. Hauptsache glücklich. Vieles davon finde ich in der Bibel nicht. Kein Hauptsache gesund, kein Hauptsache Karriere, kein Hauptsache glücklich. Okay, zurück zum Text. Die Falle schnappt zu. Baff. Daniel geht in sein Haus, dort hat er ein besonderes Zimmer, da zieht er sich zurück, lässt sich durch dieses Gebot des Königs nicht aufhalten in dem, was man vielleicht auch ein bisschen abwertend sagen kann, an seiner Routine. Dreimal am Tag wird gebetet. Ah ja, was wird denn da schon rauskommen, wenn das so gewöhnlich, so normal, so Routine ist? Daniel sagt, die Gefahr, in die Löwengrube zu kommen oder Gebet. Ich wähle das Gebet. Ich wähle die Routine. Ich wähle das Normale. Und das tut er. Und prompt geht die Türe auf und die Beamten, die ihm diese Falle gestellt haben, kommen und nehmen ihn fest und zerren ihn, weiß ich gar nicht, ob sie ihn direkt vor den König zerren oder ihn dort nur anklagen. Bewahrt Gott nicht? Eigentlich wäre es cool gewesen, oder? Wenn Gott jetzt irgendwie so einen Engel vor die Kammer gestellt hätte mit einem flammenden Schwert. Zap, zap. Wäre ein bisschen auf Kosten der Geschichte gegangen. Die geht nämlich cool weiter. Eure Geschichte geht cool weiter. Selbst da, wo ihr denkt, dass Gott nicht bewahrt. Es ist nicht das Ende der Geschichte. Es ist nicht das Ende der Geschichte bei Daniel und es ist nicht das Ende eurer Geschichte und es ist nicht das Ende meiner Geschichte. Selbst da, wo wir die Bewahrung Gottes, wo wir das Eingreifen Gottes nicht erleben, hat Gott einen Plan und es geht weiter. Und es wird eine coole Geschichte. Unsere Kita-Kinder wären super unglücklich gewesen, wenn die Geschichte hier zu Ende gewesen wäre. Kein Daniel in der Löwengrube, das wäre schade für die gewesen. Und für uns auch. Also durch so eine Situation durchzugehen und zu sagen, aber da hat Gott uns bewahrt, ist unglaublich. Ich kann heute noch Dinge zurückverfolgen oder erzählen, mich erinnern, die vor 40 Jahren waren. Sind mit 3 Kindern auf die Bibelschule gegangen, wir hatten nichts gespart, wir haben uns einfach auf dieses Wagnis eingelassen und es war jetzt nicht so dramatisch durchgehen, aber es hatte seine dramatischen Momente, wo wir einfach einen leeren Kühlschrank hatten und null Geld auf dem Konto. Nichts. Und wo der Brief an Papa oder Mama und schickt uns bitte Geld noch unterwegs war. Und dann die Tür aufzumachen und da steht eine Kiste mit Lebensmitteln. Das ist einfach unglaublich. Ich hätte die Geschichte längst vergessen, wenn Gott irgendwie den Kühlschrank voll gemacht hätte oder gar nicht zugelassen hätte, dass wir in so eine Situation geraten. Aber durchgegangen zu sein, sich dieser Not ausgesetzt zu haben, das hat auch mein Glaubensleben ein Stück geprägt. Und so ist das bei euch allen. Ihr all könntet Geschichten erzählen von Situationen, wo Gott euch nicht bewahrt, aber durchgetragen hat. Super. Gucken wir uns mal die Leute an, die in dieser Begegnung beschrieben werden. Also einmal ist da der König. Den habe ich jetzt schon so ein bisschen leicht dumm dargestellt. War der wahrscheinlich gar nicht. Das war jemand, der ein großes Reich regiert hat. Und es war nicht nur ein großes Reich, sondern das Reich der Babylonier war ein Vielvölkerstaat. Und es ist den Babyloniern über eine lange Zeit gelungen, dieses Reich zusammenzuhalten. Es brauchte viel Geschick, viel diplomatisches Geschick und es brauchte Kraft und Macht und militärische Gewalt. Über all das verfügte der König. Und dann ist dieser gleiche König, dieser selbe König, nicht fähig, einen seiner Freunde zu begnadigen. Dieser König in all seiner Kraft, in all seiner Macht, mein Wort ist Gesetz, kriegt von seinen Beamten gespiegelt, aber du hast doch gesagt. Und wenn du jetzt wieder besseres Wissen das nicht durchsetzt, dann verlierst du dein Gesicht. Dann wird dir keiner mehr glauben. Und so ist jemand, der eigentlich so frei ist, eigentlich so mächtig ist, so unglaublich unfrei. Ich weiß nicht genau, ob dieser Vergleich ein guter Vergleich ist, aber vor 2 oder 3 Tagen habe ich einen Bericht in den Tagesthemen gesehen. Und da ging es um die deutsche Wirtschaft, der es nicht gut geht, aus unterschiedlichen Gründen. Und interviewt wurde ein mittelständiger Unternehmer, und zwar derjenige, dem die Firma Stihl gehört. Die stellen so Kettensägen her und sowas. Und Dieser Unternehmer wurde gefragt, wo sind denn die großen Hindernisse in unserer Gesellschaft für Wirtschaftsleute? Und er sagte, naja, die Firma Stihl in Deutschland hat 6.000 Beschäftigte. Von diesen 6.000 Beschäftigten sind 5.000 in der Verwaltung, in der Qualitätskontrolle, in der Materialsicherung, in der Beantragung von Erlaubnissen bei Behörden. Nur 1.000 produzieren. Ich dachte, das ist schon krass. Also eine Gesellschaft, die von sich selbst sagt, wir sind so frei, sagt, wir brauchen aber Versicherungen. Wir brauchen aber Anträge. Wir brauchen aber Qualitätsmanagement. Und ganz ehrlich, bei Motorsägen bin ich ziemlich gut, finde ich das. Aber trotzdem kippt doch irgendwas, oder? Wir sind die freieste Gesellschaft, die es je gab und sind von so viel Ängsten durchzogen, von so viel Dingen, die uns fremd beeinflussen. Ich kenne niemanden, der sagt, ich lebe so, wie ich möchte. Niemand. Und ich kenne eine Menge Leute. Keiner von denen würde sagen, ich lebe so, wie ich möchte. Merkwürdig, oder? Wie sich die Zeiten so wenig geändert haben. Denn so ging es diesem König. Wen gibt es denn noch? Es gibt die Konkurrenten. Und diese Konkurrenten können mit vielem leben. Also Konkurrenten, Feinde sind ja nie ein Block. Also jeder von denen hat ja auch noch eigene Interessen und beobachtet ja auch den anderen Konkurrenten immer ganz sorgfältig. Gegeneinander stellen die aber scheinbar keine Fallen, sondern gegen Daniel. Warum? Sie können mit vielem leben, aber nicht damit, dass da jemand anders lebt als sie. Dass da jemand ist, der sagt, ich vertraue Gott. Ich vertraue nicht mir, ich vertraue nicht meiner Bildung, ich vertraue nicht meinen Verbindungen, die ich geknüpft habe, ich vertraue nicht all den Fallstricken, die ich gezogen habe. Ich vertraue Gott. Das ist am allerschwersten auszuhalten. Schwer auszuhalten sind nicht die Doofen, die uns an den Karren fallen. Das sind die Guten, die besser sind als wir. Die sind so richtig schwer auszuhalten. Irgendeiner, der den Kopf hebt und sagt, ich zeige dir, dass es besser geht, der kriegt den Kopf runtergemacht. Fragt Jesus. Fragt Jesus. Irgendeiner, der sagt, aber ich habe einen besseren Weg, lebt in der Gefahr, einfach gesteinigt zu werden. In die Falle zu tappen, die ihm gestellt ist. Es geht auch anders. Ist trotzdem etwas, was wir nicht vergessen sollten. Also immer dann, wenn ich denke, ich habe ja nur die eine Möglichkeit, darauf zu reagieren, dann schaltet sich der kleine Mann in meinem Ohr ein und sagt, das kann nicht sein. Es gibt immer eine Wahl. So oder so. Und als letztes in dieser ganzen Szene, die hier beschrieben wird, ist da natürlich Daniel, der sehr ruhig, sehr unverrückbar Zeugnis für seinen Gott gibt. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber in dieser ganzen Geschichte, in der es sehr viel darum geht, dass der König ein Gebot erlässt und sagt, so, das ist das Gesetz der Meder und Perser, wo die Beamten intrigieren und sagen, oh, der Daniel hat gemacht und das sollten wir uns so ausdenken. Ist Daniel der Einzige, der kein Wort spricht? Der spricht zu Gott. Der hört auf Gott. Aber in all diesem Tohuwabohu, in all diesem, man sollte doch und man müsste doch und hier ist ein Gesetz und das muss man auch befolgen und wer nicht, der ist Daniel einfach ruhig. Fast wie in diesem Frieden Gottes, in diesem Shalom Gottes, Also für mich ist das ein Wahnsinnsvorbild, weil ich immer damit rechnen muss, oder immer damit rechnen, dass ich mich doch irgendwie verteidigen muss, irgendwie immer rechtfertigen, immer irgendwie meine Position klar machen, immer irgendjemanden überzeugen, immer irgendwie, wenn gar nichts mehr hilft, niederzuschreien. Da ist Daniel derjenige, der sagt, es geht auch anders. Es geht auch besser. Okay. Woher kommt denn diese Kraft? Also woher nimmt ein Mensch die Kraft, nicht nur die großen Krisen zu meistern, die Löwengrube, die Schrift an der Wand, was auch immer, sondern woher nimmt ein Mensch die Kraft, die tägliche Routine zu meistern? Es sind nicht die großen Krisen, die uns von Gott entfernen. Es gibt wenige Menschen, es gibt sie schon, aber es gibt wenige Menschen, die sagen, und dann ist mir irgendwas passiert und das hat mir die Augen geöffnet, es gibt keinen Gott. Die übergroße Mehrheit der Menschen entfernt sich ganz schleichend von Gott. Es gibt gar keinen Grund eigentlich, sondern man hat so diese Idee, ich brauche ihn nicht. Also ich brauche Gott nicht. Ich bin 1961 geboren. Ich werde 63 für alle, die nicht so gut über den Tausender rechnen können. Als ich geboren wurde, lag der Prozentsatz der Menschen in Frankfurt, die kirchlich gebunden waren, also Mitglied einer Kirche, waren bei 96%. Heute liegt er bei 31%. In einer Generation sind 2/3 der Menschen mindestens mal der Kirche verloren gegangen. Das sind nicht 2/3 von Menschen, die sagten, ich habe was Krasses erlebt und Gott hat nicht geholfen, sondern es sind 2/3 von Menschen, die sagten, warum denn Gott? Geht doch super so. Hat einfach gar keinen Platz mehr. Wie steht ein Mensch auf und sagt, selbst wenn ich Gott gerade nicht brauche, halte ich an ihm fest. Also in der Löwengrube, da betet jeder. Das ist ja nicht die Herausforderung. Die Herausforderung ist, wenn alles gut läuft, diesem Glauben festzuhalten. Wie macht Daniel das? Vers 11 sagt, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel 3-mal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, so wie er es auch vorher zu tun pflegte. Mit diesem Satz oder mit diesem Vers will ich schließen. Will aber trotzdem nochmal drauf gucken. 3-mal am Tag. Regelmäßig. Nicht nur in der Krise. 3-mal am Tag. Ich glaube, dass das Wunder der Löwengrube in einer täglichen Routine begonnen hat. In einem 3-mal am Tag bete ich. Dann wird gesagt, Daniel kniet nieder. Als Christen haben wir ja so dieses Sprachbild, wir machen uns klein. Ja, kann man so sehen. Ich denke, wenn ich mich niederknie, dann mache ich Gott groß. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist nicht, dass Gott mich klein machen will oder dass ich mich selbst klein machen muss, sondern der entscheidende Punkt ist, dass wenn ich mich knie, wenn ich mich demütige vor Gott, die Größe Gottes viel klarer hervortritt, als mir das erscheint, wenn ich stehe, gehe, laufe. Daniel kniet sich nieder. Er betet. Er betet in dieser Situation und ich bin ziemlich sicher, er bringt alle Beteiligten vor Gott. Da ist der König und eigentlich mag er mich. Ich mag ihn ja eigentlich auch. Herr, hilf ihm. Hilf ihm, dass er ein freier Mensch werden kann. Dass dieser mächtige König tatsächlich durch deine Macht verändert wird. Und merkt, dass es auf dein Wort ankommt und nicht auf seins. Das sind diese Konkurrenten. Und Herr, ich bitte dich auch für sie. Habt ihr das mal gemacht? Habt ihr für Menschen gebetet, die richtig unsympathisch sind? Also jetzt nicht für euch selbst, also für Menschen, die ihr findet, die unsympathisch sind. Es verändert ganz viel. Also man muss, glaube ich, diesen Schritt gehen zu sagen, ach Herr, hilf ihm doch zu sehen, wie Unrecht er hat. Das verändert jetzt nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber zu sagen, ja, ich nehme diesen Menschen als einen Menschen wahr. Und ich nehme ihn wahr als jemanden, der wahrscheinlich ganz ähnliche Ängste und Hoffnungen und Träume hat wie ich selbst. Und du siehst, wie sehr wir ständig aneinander hauen. Aber schenk uns das doch. Schenk ihm das. Segne ihn. Ich glaube, das verändert ganz, ganz viel. Daniel wird das, glaube ich, getan haben. Er betet und er preist. Also da heißt es, und er preist Gott. Preis von Preis, ne, kostet so und so viel, ist so und so viel wert. Er sagt, du bist es wert. Du bist der Ewige. Ob ich stehe oder falle, ob ich lebe oder sterbe, so ähnlich sagt Hiob das. Das eine weiß ich, mein Erlöser lebt. Dich kann ich preisen in dieser Situation. Und das Letzte, und das finde ich unglaublich eindrücklich, ist, er hat ein offenes Fenster nach Jerusalem. Und das finde ich so ein unglaubliches Bild. Also Daniel geht in dieses Haus, in dem er wohnt, in dem alles seinen Platz hat. Schlafzimmer, Küche, was es so alles gab bei den Babyloniern. Und dann geht er nach oben und da ist ein Zimmer und es hat ein Fenster oder zwei. Und dieses Fenster öffnet er und er sagt, da hinten liegt Jerusalem. Und ich weiß nicht, wie Jerusalem aussieht. Ich habe es in Erinnerung als eine brennende Stadt. Ich habe es in Erinnerung als eine zerstörte Stadt, in der meine Kindheit, meine Jugend zu einem Ende gekommen ist. Aber es gibt es. Es gibt es weiterhin. Es gibt weiterhin Jerusalem. Und es bleibt die Stadt des lebendigen Gottes. Es bleibt Tempel aufgerichtet oder zerstört, die Stadt, in der Gott seinen Sitz hat. Da ist etwas, von dem ich weiß, und wenn es so weit entfernt ist, dass ich es nicht mehr sehen kann, da hat Gott einen Platz. Da ist Gott. Und wenn ich das Fenster öffne, dann wird es Teil meines Lebens. Dann wird es Teil der Hoffnung, die ich haben kann. In diesem Palast, mit all den Menschen, die mir nach dem Leben trachten, weiß ich, dort hinten, irgendwo, da ist das himmlische Jerusalem. Und dort ist mein Erretter. Ich finde das unglaublich. Und ich finde unglaublich, wenn Juden auf der ganzen Welt sich noch heute, jedes Jahr daran erinnern und sagen, nächstes Jahr in Jerusalem. Und ich nehme dieses nächstes Jahr in Jerusalem und ich nehme dieses offene Fenster und ich nehme das für mein eigenes Leben und sage, ja, nächstes Jahr in Jerusalem. Auf dieser Erde, mit erhörtem Gebet, mit Rettung, mit alles wird gut oder ein himmlisches Jerusalem, wo tatsächlich alles gut sein wird. So oder so, nächstes Jahr in Jerusalem. Schließen will ich mit zwei Versen, die der König Darius am Ende eigentlich dieser Geschichte sagt. Also oft stehen wir ja da und erleben das Wirken Gottes im Leben anderer Menschen. Und auch da gibt es wieder die Wahl. Freue ich mich mit oder tue ich das nicht und sage, da könnte Gott aber in meinem Leben auch mal jetzt in die Gänge kommen. Es gibt wieder die Wahl. Und Darius ist in dieser Situation und er sieht, was Gott im Leben Daniels tut. Und er fasst es folgendermaßen zusammen. Da ließ der König Darius alle Völker und alle Leute aus vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde den Brief zukommen, in dem es hieß, viel Friede euch. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt. Und sein Reich ist unvergänglich und seine Herrschaft hat kein Ende. Das sagt ein heidnischer König, der für sich selbst in Anspruch nimmt, einem Gott gleich zu sein. Er sagt, aber jetzt habe ich erkannt, da ist ein Gott, der steht über mir. Seine Herrschaft hat kein Ende. Ich wünsche uns allen dieses Fenster nach Jerusalem. Ich wünsche uns allen diese Routine, die den Weg bereitet für die Wunder Gottes. Ich wünsche euch allen, dass Gott euch reich segnen möge. Amen. Die Güte des Herrn, das ist das Lied, mit dem wir diesen Gottesdienst abschließen wollen, nachdem wir den Segen gehört haben. Die Güte des Herrn, und das ist doch eigentlich eine schöne Antwort. Eine schöne Antwort auf das Buch Daniel. Ja, auch in meinem Leben, die Güte des Herrn hat kein Ende.